1, 2, 3, 4.
We discover new science.
Science?
Science.
We must have music.
Play some happy music.
Das hier ist mein Gesicht von jetzt gleich geht's los. Hallo Stream, hallo Instagram, hier ist Forschungskrach. Ich bin Joram, ich bin Forscher, ich bin Wissenschaftskommunikator im weitesten Sinne und das machen wir heute. Wir reden heute über Forschung und das hier ist so ein Test. Ich habe spontan gedacht, warum mache ich das Ganze nicht auch noch bei Insta Live, wenn ich das sowieso irgendwie in das Internet reinströme. Deswegen gibt es jetzt heute eine kleine Diskrepanz zwischen den Leuten, die das hier im Stream hören, die mich nicht sehen können, aber mich hören können. Die hören auch Musik. Bei Instagram kann man mich angucken in Live, aber keine Musik hören, weil ich sonst sofort ins Gefängnis gehe, wenn man auf Instagram Musik abspielt. Deswegen müsst ihr euch aussuchen, wollt ihr bei Instagram live mich sehen oder wollt ihr auf stream.studio-link.de/Forschungskrach diese ganze Chose hier hören und dabei auch noch ein bisschen Musik hören, nämlich den Krachteil von Forschungskrach. Worum geht's heute? Heute geht es um Waldsterben. Wir haben eine gute Frage mitgebracht, die habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen mal hier in den Stories gefragt und die beantworten wir heute. Beziehungsweise ich habe gefragt, ob jemand Fragen hat und die Fragen beantworten wir heute. Dann gibt es ein paar Forschungsergebnisse im Ticker und wir sprechen ein bisschen über fleischfressende Pflanzen. Und natürlich gibt es Krachmusik für die im Stream dabei sind mit Stromgitarren, denn das ist ja Forschungskrach. Und damit legen wir auch direkt los. Das erste Lied, was wir hier heute hören, ist 4 von 10 von Jackpot. So, da sind wir wieder. Das war 4 von 10 von Jackpot, einer kleinen Band aus Bad Schwartau. Und ich bin vorgestern, von Dresden nach Hause gefahren mit dem Zug, hab da so aus dem Fenster geguckt und hab streckenweise über wirklich größere Abschnitte hinweg sehr viele sehr tote Bäume gesehen. Und das ist jetzt an sich nichts Neues, leider. Waldsterben passiert immer wieder und, oder was heißt immer wieder, die ganze Zeit. Seit den 80er, 90er Jahren ist das Waldsterben ein großes Thema in Deutschland. Damals ging es auch viel und auch ein bisschen in den Jahrzehnten davor um so Dinge wie sauren Regen und quasi konkrete Luftverschmutzung, die den Wald getötet hat. Jetzt hat sich mal eine Forschungsgruppe aus der Uni Freiburg ein Waldgebiet in Deutschland angeschaut und das mal ganz genau analysiert, um rauszukriegen, was mit dem Waldsterben da eigentlich los ist und wo das, was da so die Gründe für sind. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie sich im Schwarzwald ein Gebiet angeguckt haben. Das ist 250.000 Hektar groß und das ist jetzt mehr Service für mich als für euch. Ich habe, ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Das vergesse ich nämlich immer, wie groß das sind. Also es sind 10.000 Quadratmeter, ist ein Hektar. Und davon haben sie sich 250.000 Stück angeguckt. Also eine sehr große Fläche. Und da haben sie die Datenbasis von 68 Jahren von diesem Gebiet. Wurde also kontinuierlich aufgezeichnet, wie es den Bäumen da geht, wie die Wetterdaten sind, was so die Umweltbedingungen sind an diesem Standort. Also konnten sie dort sich anschauen, wie geht es dem Wald in dieser Zeit und wie war das Wetter zu dieser Zeit, wie war das Klima zu dieser Zeit. Dort wachsen vor allem norwegische Fichten und was sie dort beobachten konnten, ist, dass es dort einen engen Zusammenhang gab zwischen dem Wetter, zwischen den klimatischen Verhältnissen im Wald und dem Wasserhaushalt in den Bäumen und dann der Sterberate dieser Bäume. Das heißt also, es gab eine enge Verknüpfung davon, wie das Wetter ist und wie viele Bäume dann eigentlich überlebt haben. Und haben den grundlegenden Trend gesehen, dass wenn es eine hohe Temperatur gibt, einen geringen Niederschlag, also heiß und trocken, das fördert die Sterberate und kühl und nass erhöht die Vitalität der Bäume. Das ist jetzt jeder, der mal irgendwie eine Pflanze hatte, nichts so besonders Neues. Das Ganze haben sie so rausgefunden, dass sie ein mathematisches Modell gemacht haben, wo sie erstmal am Computer berechnet haben, wie müsste es dem Wald gehen bei diesen Bedingungen, bei den Inputs, eben den klimatischen Bedingungen. Und dann haben sie dort eben diesen Zusammenhang schon berechnet, konnten schon im mathematischen Modell sehen, dass sie dieses Sterbeverhalten der Bäume haben. Aber was sie dann machen konnten mit diesem großen Datensatz, den sie hatten, dass sie dann tatsächlich das Modell validieren konnten. Und das ist immer so ein wichtiger Schritt, denn so ein Computermodell kann man sich sehr viel schlaue Gedanken machen und sagen, ja, hier, das passt schon, das ist schon irgendwie, das ist entspricht dem, was wir erwarten würden in der Realität. Deswegen ist das jetzt ein gutes Modell. Aber sie hatten eben konkrete Messdaten da, an denen sie das Modell validieren konnten. Und das hat sehr gut zueinander gepasst. Und das hat ihnen erlaubt, dass sie basierend auf der Verfügbarkeit von Wasser, also im Boden und in der Luft durch das Wetter, das Baumsterben vorhersagen können. Also sie können sagen, wenn diese folgenden klimatischen Bedingungen sind, dann werden dieser Prozentsatz der Bäume wird das nicht überleben. Und das hat funktioniert, passend mit ihren Daten. Und das ist natürlich immer dann interessant, wenn man dann Projektionen für die Zukunft machen will. Jetzt mit dem Modell konnte man jetzt validieren, dass die letzten 68 Jahre das Modell gut gepasst hat. Dann kann man jetzt mit zukünftigen Wetterdaten, ohne jetzt konkret das Baumsterben zu berechnen oder zu messen, ohne konkret in den Wald zu gehen und die toten Bäume zu zählen, kann man jetzt vorhersagen, welcher Anteil der Bäume vermutlich sterben wird. Das Ganze ist natürlich super relevant, weil durch den Klimawandel die trockenen und heißen Perioden immer häufiger werden und auch immer länger dauern. Ich meine, das hatten wir letztes Jahr hier in Berlin-Brandenburg ganz stark, als wir einen extrem langen, trockenen Sommer hatten. Und das hat sich sehr negativ auf den Baumbestand eben ausgewirkt. Und das ist genau das, was sie dort gesehen haben. Sie sagen, also das ist jetzt ein Zitat von einem der beiden Forscher, das sind Heinrich Spiekerl und Hans-Peter Kahle. Ein Zitat, was ich bei tagesschau.de dazu gelesen habe, ist, dass sie sagen, dass normalerweise circa 2-5% der Bäume absterben. Aber in den vergangenen Jahren waren das bis zu 40% der Bäume, die abgestorben sind. Und hinzu kommen dann eben Effekte, dass dann die Borkenkäfer zum Beispiel die geschwächten Bäume besonders gut angreifen können, sich ausbreiten können und dann im großen Stil diese Bäume abtöten und somit ganze Waldstriche eben verenden, was dann dazu führt, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was ich da aus dem Zugfenster gesehen habe, was da der exakte Grund war, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass dort eben sowas wie der Borkenkäfer zugeschlagen hat und massiv dem Baumbestand geschadet hat. Ja, also das heißt, wir haben jetzt ein besseres Verständnis und ein gutes Modell dafür, was passiert, wenn sich das Wetter verändert. Aber natürlich wäre es jetzt auch mal interessant zu wissen, was können wir denn tun, um das Ganze irgendwie besser zu machen, um das zu verhindern. Und da müssen wir einfach den Wald widerstandsfähiger machen. Allerdings ist es nicht so einfach und so straightforward, dass man jetzt einfach einen Schalter umlegt und sagt, okay, jetzt ist der Wald widerstandsfähig. Da gibt es viele unterschiedliche Wege, wie man da hinkommen kann. Manche sagen, dass wir die Zusammensetzung zum Beispiel des Waldes ändern müssen. Das heißt, wir müssen mehr unterschiedliche Spezies zusammenbringen, jetzt eben nicht nur die norwegische Fichte in einem riesigen Monokulturwald heranziehen, sondern unterschiedliche Spezies nebeneinander wachsen lassen. Also das Stichwort, was man hier immer hört, ist eben der Mischwald. Denn du könntest zum Beispiel sowas wie der Borkenkäfer sich viel schlechter ausbreiten, weil die eben nicht von einem wird direkt zum nächsten, der 3 Meter weiter steht, springen können, sondern da ist dann von einer Fichte ist da vielleicht eine Eiche und mit der Eiche kann der Borkenkäfer vielleicht nicht so viel anfangen und dann kann er sich schon nicht so gut ausbreiten. Und außerdem haben unterschiedliche Spezies von Bäumen eben unterschiedliche Stärken und Schwächen und können sich gegenseitig sozusagen abfangen, was Wasserhaushalt angeht. Selbst wenn jetzt zum Beispiel gerade die Fichten sterben, stirbt nicht der ganze Wald ab, sondern eben selektiv die Fichten in dem Wald, das dann ein Anteil ist. Und die anderen Bäume können aber diesen Wald an sich am Leben erhalten. Das bedeutet, sie spenden weiterhin Schatten, sie halten weiterhin Feuchtigkeit da, sie sind weiter ein Biotop für Tiere, was alles wegfällt, wenn einfach so eine ganze Monokultur umkippt und kaputt geht. Also es ist insgesamt ein viel robusteres Ökosystem, wenn man auf so Mischwald setzt. Allerdings ist es natürlich auch ein Nachteil, wenn man so einen Mischwald hat, denn dann ist es für die Forstwirtschaft viel schwieriger, eben die Bäume abzubauen und die können dann nicht mehr mit ihrem Spezialernter da reingehen und so einen ganzen Hang auf einmal kahl rasieren und abreißen, sondern sie müssen dann eben selektiv reingehen und sich nur die Bäume, die jetzt so weit sind, rausholen und die anderen Bäume eben stehen lassen. Das macht das alles aufwendiger. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, ist doch ne, Wirtschaft, Schmirtschaft, dann ist es eben teurer. Das sind die Kosten von Klimaschutz. Allerdings wollen wir ja auch weg von Baustoffen wie zum Beispiel Beton und hin zu nachwachsenden Baustoffen wie zum Beispiel Holz. Das heißt, wir brauchen eine effiziente und effektive Holzwirtschaft. Und das heißt also, hier gibt es eben solche Probleme. Ne? Wir wollen einerseits den Wald bewahren und den gut schützen. Andersrum brauchen wir die Rohstoffe, die in diesem Wald wachsen. Und da muss man eben rauskriegen, wo der Sweet Spot ist zwischen Umweltschutz und Resistenz des Waldes und Nutzbarkeit des Waldes. Andere Leute haben auch Ideen, zum Beispiel, dass man einfach andere Spezies sich holt, Spezies, die an ein wärmeres Klima gewöhnt sind, also klassischerweise Spezies, die weiter im Süden wachsen, die also größere Hitze gewöhnt sind, dass man die eben nach Norden holt aktiv und neue Wälder mit denen anpflanzt. Hat natürlich auch wieder seine eigenen Nachteile, denn man zerstört so ganze Ökosysteme, die eben sich an die Spezies gewöhnt haben, die wir jetzt wachsen haben. Und dann auf einmal eine neue, zum Beispiel südeuropäische Baumart heranzuholen, ist einfach unvorhersehbar, was das mit unserem Ökosystem hier machen würde. Also auch das bringt einige Risiken mit sich. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine neue Art von Waldmanagement, eine neue Art, wie wir den Wald pflegen und damit umgehen. Und da helfen eben solche Studien wie diese hier. Wer sich jetzt damit mehr auseinandersetzen will, da gibt es ein Dokument, was ich gefunden habe, wenn man am besten einfach mal im Internet danach suchen. Das heißt Increasing Forest Resilience for an Uncertain Future der Universität von Massachusetts und Vermont. Die haben das nämlich mal im Detail aufgeschrieben, was es da für Strategien gibt und was da so die Vor- und Nachteile sind. Das war's mit dem ersten Thema. Wir haben ein besseres Verständnis davon, was der Wald am Leben erhält und welche klimatischen Bedingungen dafür notwendig sind. Und jetzt kommt wieder ein kleines bisschen Musik. Wir hören jetzt The Uninvited Chain Cult von der Band Chain Cult. Ich habe vor einer Weile mal auf Instagram gefragt, ob Menschen Fragen an einen Biologen haben wie mich, die man mal so beantworten könnte. Und da kam eine Frage von Nina. Und die hat gefragt, im Wortlaut lese ich jetzt einfach mal vor, ForscherInnen forschen an etlichen Spezies, aber wie entscheiden sie, welche Spezies ihre Aufmerksamkeit verdient? Und das habe ich mir mal genauer angeschaut. Also lasst uns mal ein bisschen über Modellorganismen reden. Modellorganismen sind die Organismen, also Tiere, Pflanzen, Bakterien oder was auch immer irgendwie lebt, mit denen sich WissenschaftlerInnen beschäftigen. Und die suchen sich halt nach ganz unterschiedlichen Kriterien aus, warum sie jetzt zum Beispiel, wie in meinem Fall, an Tabak gearbeitet haben. Ich habe an der Tabakpflanze geforscht, an der Photosynthese der Tabakpflanze. Und warum Tabak? Warum nicht Rauke oder Tomatenpflanzen? Und da kommen ein paar Faktoren zusammen. Und die gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Also der erste Faktor, der oft übersehen wird, aber einen großen Einfluss hat, ist die Größe des Organismus. Also die Dinge, die man untersucht, die muss man irgendwie handeln können. Die müssen in Labore passen, in Gewächshäuser, in Käfige, in Zuchtflaschen, was auch immer man ist. Und oder wenn man das eben nicht im Labor macht, sondern draußen in der Natur, dann müssen diese Dinge gut beobachtbar sein. Also wenn man etwas hat, was man kaum sehen kann draußen in der Natur, also irgendwelche Mikroorganismen sind super schwierig im Waldboden direkt vor Ort zu untersuchen, oder irgendwelche kleinen Käfer, die im Laub herumkrabbeln. Das ist schwierig, aber gleichzeitig ist es auch schwierig, im Labor zum Beispiel Bäume zu untersuchen. Das heißt, ganz oft bedingen einfach der Platz, den man hat und der Ort, wo man seine Forschung macht, welche Art von Organismus man dort überhaupt untersuchen kann. Deswegen können wir Wale nur sehr schlecht im Labor untersuchen, aber Zebrafische sind ein Standardmodellorganismus, weil man die wunderbar in einem kleinen Aquarium halten kann. Und so kann man eben, das bedingt dann eine Entscheidung. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Ganz wichtig ist natürlich auch gerade in den Pflanzenwissenschaften die wirtschaftliche Bedeutung. Also kann man mit diesen Organismen Geld verdienen? Denn dann lohnt es sich, die zu erforschen. Und das klingt jetzt erstmal sehr harsch, aber es geht halt um Dinge wie Ernährung. Also Weizen oder Reis oder Mais oder Sojabohnen zum Beispiel sind extrem gut untersuchte Pflanzen, weil das halt unsere Hauptnutzpflanzen sind, mit denen wir uns auf der ganzen Welt ernähren. Und dementsprechend wollen wir natürlich besonders gut wissen, wie die funktionieren, was wir verbessern können, wie wir die züchten können, wie wir dafür sorgen können, dass sie die richtigen Nährstoffe enthalten. All diese Dinge, die wollen wir besonders gut verstehen, weil das unsere Dinge sind, die uns am Leben erhalten. Das ist natürlich also, die wirtschaftliche Bedeutung hat da eben auch einen sehr großen Einfluss darauf. Und das war zum Beispiel auch der Grund, warum die Tabakpflanze den Einzug ins Labor gefunden hat. Tabak ist einfach ein eine sehr wertvolle kommerzielle Pflanze. Man denkt da gar nicht so viel dran, aber Tabak Wirtschaft steckt viel Geld. Und das ist natürlich nicht der einzige Grund. Es gibt noch ein paar andere Gründe, die für Tabak als Modellorganismus sprechen. Aber warum man erstmal angefangen hat, mit Tabak zu arbeiten, ist eben unter anderem die wirtschaftliche Bedeutung. Anderer Faktor, warum man Pflanzen oder Organismen allgemein aussucht fürs Labor, ist die Generationszeit. Also wie lange dauert es, um von einer Generation zur nächsten zu kommen? Auch hier wieder als Extrembeispiel, zum Beispiel Bäume. Wenn ich die klassisch über den Samen vermehren möchte, dann vergehen halt einfach Jahrzehnte. Das heißt also, da ist so eine Doktorarbeit, die in 3 bis 5 Jahren fertig sein soll, unmöglich mit mehr als einem Baum zu machen, weil man quasi seinen Enkeln den Auftrag geben kann, die nächste Generation zu untersuchen, wenn man irgendwelche genetischen Versuche zum Beispiel machen möchte. Deswegen gibt es nur eine Handvoll von Baumspezies, die man auf diese Weise eben analysiert, die besonders schnell wachsen und die man nicht über den Samen vermehrt, sondern über sowas, das nennt sich die klonale Vermehrung in Gewebekultur. Also da nimmt man dann das, was man, wenn man so zu Hause mit seinen Zimmerpflanzen rumgärtnert, nimmt man Teile, die man abschneidet, steckt die in die Erde und dann vermehren die sich. Dann ist es ja nicht eine Vermehrung über den Samen, sondern dass man einfach ein Stück von der Pflanze nimmt und aus dem Stück von der Pflanze wird wieder eine ganze neue Pflanze, die aber ein Klon ist der Originalpflanze. Aber auf diese Weise kann man eben zum Beispiel die Pappel als Baum tatsächlich untersuchen. Hier sind natürlich dann Mikroorganismen, die Champions, also so ein E. coli-Bakterium, was sich alle 20 Minuten teilt. Da kann man natürlich ganz andere Studien von so evolutionären Veränderungen von Genomen machen, von Generation zu Generation, als man das eben in Tieren oder in Pflanzen machen kann. Dann ein anderer Faktor, der natürlich auch immer mit reinspielt, sind so historische Sachen. Wir haben das einfach schon immer so gemacht und deswegen machen wir das jetzt hier weiter. Ist die platte Art, das zu sagen, aber ganz wichtig ist natürlich, dass man immer auf vorhandenem Wissen aufbauen möchte. Und je länger man an einem Organismus forscht, umso mehr Wissen hat man und umso mehr kann man darauf aufbauen. Also deswegen ist zum Beispiel die Arabidopsis, die Ackerschmalwand, eine sehr kleine, unbedeutende Pflanze, die keine wirtschaftliche Bedeutung hat, aber sehr klein ist und sich sehr gut in Gewächshäusern heranziehen lässt und eine relativ kurze Generationszeit hat. Auch noch historisch super spannend, weil es darüber einfach eine Unmenge an Informationen und Daten schon gibt. Das heißt also, wenn man sich neue Fragen stellt, dann hat man einfach schon ein riesiges Hintergrundwissen, auf das man zurückgreifen kann. Und somit sind sozusagen die Sachen, wo vor vielen Jahrzehnten mal jemand angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, sind dann die Dinge, die dann langfristig weiterhin relevant bleiben, weil man eben diesen großen Schatz an Wissen hat. Dann so ein bisschen, das ist so ein bisschen auch ein Bias und das spielt mit rein in den Größenfaktor, was ich auch schon vorher erwähnt hat, ist dieser Beobachtungsfaktor. Wie gut kann man den Organismus denn eigentlich in der Natur beobachten? Da gibt es nämlich eine ganz interessante Studie, die gezeigt hat, dass die haben sich quasi angeschaut, welche Arten von Pflanzen in der Literatur zu finden sind. Also das heißt also, welche Pflanzen wurden schon mal untersucht in der Vergangenheit, gerade bei Pflanzen in der Wildnis. Und die konnten zeigen, dass Pflanzen, die besonders herausstechend wachsen und bunte Blüten haben, stärker untersucht sind als Pflanzen, die unscheinbar wachsen und nicht so bunte Blüten haben. Obwohl die unter Umständen die spannenderen Pflanzen sind, die die wichtigere Rolle im Ökosystem haben oder die seltener sind und dementsprechend vielleicht interessanter sind. Aber wir Menschen können halt das, was uns auffällt, ist halt das, was uns auffällt und was unser Interesse weckt. Und so sind es ganz einfache Dinge wie, oh, diese Pflanze sieht aber besonders aus, diese Pflanze ist aber besonders bunt oder so. Ich schau mal, was es damit auf sich hat. Ist so viel stärker ein Grund, dass das dann untersucht wird als eine Pflanze, die halt im Untergehölz wächst und selten blüht und dann auch noch in einer hell blassgrünen Blüte. Und jetzt kommen wir noch zu so ein paar technischen Sachen. Ein wichtiger Punkt sind so Sachen wie den auf dem evolutionären Baum der Verwandtschaft, also wie diese ganzen verschiedenen Organismen sich mal evolutionär entwickelt haben. Da möchte man an bestimmten Knotenpunkten eben Organismen untersuchen, die sozusagen der gemeinsame Vorfahre von bestimmten Pflanzen sind, die uns heute interessieren. Also wenn man wissen wollte, wann sich die Leguminosen, also die Bohnenpflanzen, abgespalten haben. Ich glaube, Bohnenpflanzen nicht das richtige Übersetzung davon, aber sind Teil von dieser Gruppe. Wann die sich abgespalten haben, zum Beispiel von den Gräsern, die dann eben unsere Getreide geworden sind, dann schaut man sich, sucht man sich irgendein Gras raus, was eben an dieser Schnittstelle, an diesem Scheidepunkt in der evolutionären Geschichte steht und untersucht das, solange man da eben noch was findet. Also so gibt es dann eben manche Organismen, die speziell aus diesen aus dieser Perspektive untersucht werden, um mehr zu verstehen, wie die Evolution denn eigentlich funktioniert. Dann gibt es noch die technische Zugänglichkeit und da ist wieder Tabak ein gutes Beispiel. Wenn wir Dinge mit Pflanzen oder generell mit Organismen machen wollen, dann brauchen wir Werkzeuge, um die Dinge machen zu können. Und da meint man jetzt so, okay, es ist doch, ne, Tier ist Tier und Pflanze ist Pflanze. Wie schwer kann es sein, da so ein bisschen Genom zu analysieren und ein paar Proteine zu extrahieren? Und da liegt man ganz schön falsch, denn es ist sehr schwierig und man braucht für fast alle Spezies und für fast alle Fälle angepasste Protokolle, also angepasste Werkzeuge. Das bedeutet, jemand muss sich damit beschäftigen, welche Chemikalien man einsetzt, welche Methoden, in welcher Reihenfolge, damit dann das Experiment überhaupt auf einer technischen Ebene funktioniert, bevor man sich überhaupt irgendwelche inhaltlichen Fragen stellt. Und da gibt es so ein paar Pflanzen, oder also ich kenne es jetzt aus dem Pflanzenbereich, da gibt es halt so ein paar Sachen, die da besonders einfach sind und ein paar, die dann eben sehr schwierig sind. Also Tabak zum Beispiel ist eine Pflanze, da kann man sowohl das Genom im Kern verändern, also das Klassische, woran wir immer so denken, wenn wir an DNA denken, im Zellkern hängt DNA mit den Erbinformationen, die können wir verändern. Aber im Tabak können wir das eben auch in den Chloroplasten. Das sind diese kleinen grünen Knubbel, in denen die Photosynthese stattfindet. Die haben nämlich auch nochmal Gene, die haben ihr eigenes Genom. Und auch das können wir verändern im Tabak. Und dadurch können wir ganz andere Experimente im Tabak machen, als wir zum Beispiel in der Arabidopsis machen können oder konnten. Da wird nämlich jetzt gerade seit ein paar Jahren ist es so langsam möglich, auch da den Chloroplasten zu verändern. Aber ganz, ganz lange ging das halt einfach nicht. Und wenn man irgendwas verstehen wollte, wie die Interaktion zwischen dem Kern und dem Chloroplasten stattfindet, also was passiert, was schicken die für Signale hin und her, was für Proteine wandern von dem einen zum anderen, dann wollte man am besten beide kontrollieren können, also in beiden Gene verändern können. Und das ging halt in vielen Pflanzen nicht. In Tabak aber zum Beispiel geht das. Deswegen ist Tabak dann auch wiederum eine spannende Modellpflanze, die man dann einfach nehmen muss, weil man dafür die Werkzeuge hat. Auch wenn einem sonst nichts am Tabak interessiert und der Tabak sonst ganz andere Probleme mit sich bringt, ist es wenigstens, hat man wenigstens dort die technischen Mittel zur Verfügung, die man braucht, um dort die Untersuchung zu machen. Und das gibt es eben nicht nur in Pflanzen, diese Problematik, sondern eigentlich in allen Organismen. Gerade was so die Verfügbarkeit von genetischen Veränderungen, die man halt im Biolabor ständig macht, das ist halt in etlichen Organismen einfach noch nicht möglich. Und dann kann man die nicht so untersuchen, wie man es möchte. Und zum Schluss sind es dann halt einfach so die Weirdos, die interessant sind, die Leute untersuchen. Das sind so die Wildcards. Ein Beispiel, was ein guter Freund von mir, der hat sich Mistelzweige angeguckt, also diese parasitären Pflanzen, die oben in Bäumen wachsen, die haben ganz interessante Eigenschaften. Die machen die zelluläre Atmung nicht so wie eigentlich alle anderen Organismen, die zelluläre Atmung machen. Und das macht die einfach zu seltsam Pflanzen. Und die sind super nervig, die kann man eigentlich nicht im Labor heranziehen, die haben eine super lange Generationszeit, die haben keine wirtschaftliche Bedeutung und so, die sind halt an etlichen Stellen, würde man die nicht als Modellpflanze nehmen, aber irgendjemand hat da mal so reingeguckt und gedacht, huch, irgendwas stimmt da nicht, und dann haben sich ein paar ForscherInnen zusammengetan und das eben genauer untersucht, weil es halt so eine seltsame, weirde Pflanze ist. Ein anderes Beispiel, was man auch immer mal wieder sieht aus dem Tierreich, gibt es 1000 populärwissenschaftliche Artikel zu, das ist diese Elysia chlorotica, das ist so eine Schnecke, die im Meer lebt und die frisst Algen und hält die Chloroplasten fest von diesen Algen, verdaut die nicht, sondern lässt die in ihrem eigenen Gewebe grün rumhängen. Und da ist die Frage, die schon seit vielen, vielen Jahren die Forschung herumschlägt mit sich herumträgt, so, warum machen die das? Was ist da los? Machen die Photosynthese? Sind das Tiere, die Photosynthese machen können? Und da gab es jetzt eine ganze Reihe von Studien. Die letzten, die ich dazu gelesen habe, sagen eher, die machen keine Photosynthese. Die halten die sozusagen eher frisch und verdauen die dann später. Das ist so eine Nahrungsreserve, die quasi haben. Aber die machen keine relevante Photosynthese, dass sie tatsächlich irgendwie aus Sonnenlicht Zucker machen. mit dem dann eben die Schnecke sich ernähren kann. Aber das ist einfach eine seltsame Kreatur. Also wenn man die googelt, diese, auch wenn man einfach nach Photosynthetic Sea Slug schaut, dann findet man da 1000 Bilder von und die sehen halt einfach irgendwie so ein bisschen cute aus und so ein bisschen seltsam mit ihrer grünen Färbung und so. Und dann ist es klar, dass irgendjemand sich dachte, hä, was ist da los, und sich das mal irgendwie in ein Labor genommen hat und mal genauer untersucht hat, was da los ist. Also zusammengefasst, es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe, warum so ein Organismus eigentlich wissenschaftlich untersucht wird, aber am Ende gibt es einen Hauptpunkt, der entscheidet, ob was untersucht wird oder nicht, ob es jemanden gibt, der das ganze Ding bezahlt. Denn ForscherInnen müssen sich eigentlich immer um Forschungsgelder bewerben und das heißt, sie müssen Anträge schreiben, die müssen irgendwie verständlich machen, warum jetzt gerade irgendeine von diesen Kategorien besonders zutrifft auf das Ding, was sie untersuchen wollen, damit sie eben Geld kriegen, um diese Forschung zu machen. Und das führt dann eben auch noch dazu, dass etablierte Organismen oder die ganz besonders seltsamen Organismen mehr Aufmerksamkeit bekommen als halt irgendein durchschnittliches Standardgras von einer zentraleuropäischen Wiese. Da ist es dann schwierig, Forschungsmittel zu kriegen, dass man die dann tatsächlich im Detail analysieren darf, weil dann eben Forschungs- oder diese Förderagenturen, oder nicht Agentur ist das falsche Wort, die FördermittelgeberInnen sagen ja, das wird so sein wie die anderen Gräser, lass uns lieber nochmal diese komische Schnecke hier fördern. Das war meine Antwort auf die gute Frage. Vielen Dank dafür. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr mal in aller Ausführlichkeit beantwortet haben wollt, am liebsten aus dem Bereich der Biologie, es muss nichts mit Pflanzen zu tun haben, dann schickt sie mir entweder auf Instagram oder auf Mastodon @joram@mastodonsocial. Da könnt ihr mir einfach eure Fragen schicken und dann werde ich das mal recherchieren und in einer nächsten Ausgabe von diesem kleinen Format hier mal erläutern. Das, also vielen Dank auch nochmal an Nina für diese schöne Frage. Es hat mir viel Spaß gemacht, das nochmal zu recherchieren und zusammenzuschreiben. Und jetzt hören wir von der Band Bad Nerves den Song Baby Drummer. Das war Bad Nerves mit Baby Drummer. Und jetzt gerade zum Schluss ging es in dem letzten Thema noch so ein bisschen um Weirdos in der Forschung. Und dass sie besonders interessant sind. Und jetzt kommen wir zu einer Pflanzengruppe, die immer beliebt ist, wenn man über Pflanzen redet. Es kommen irgendwie immer Fragen zu, das sind immer Sachen, die sich die Leute gut vorstellen können. Immer Sachen, die Leute faszinieren. Und das sind fleischfressende Pflanzen. Die fleischfressenden Pflanzen fressen, ich meine, da habe ich mir immer vorgestellt, die fressen so ein Steak oder so ein Schnitzel oder so. Tatsächlich fangen sie halt einfach Insekten und machen das aus gutem Grund, denn die wachsen auf Böden, die wenig Stickstoff haben, und das bedeutet, dass sie den Stickstoff woanders herkriegen müssen. Stickstoff ist das, was wir zum Beispiel Pflanzen mit Dünger geben. Der ist super wichtig, um die Proteine zu bauen in den Pflanzen. Und diesen Stickstoff kriegen die halt nicht aus dem Boden, also holen sie ihn sich aus der Luft, nämlich aus Insekten, die vorbeikommen und die von den Pflanzen gefangen werden. Und da gibt es so ein paar unterschiedliche Arten, wie Pflanzen das machen können. Ich glaube, das, wo die meisten Leute dran denken, ist diese Venusfliegenfalle. Die sieht aus wie so ein großer Mund und mit so langen Reißzähnen. Tatsächlich sind das zwei so spezialisierte Blätter mit solchen wie so Wimpern, die, wenn ein Insekt dort reinkommt und dort Sinnesherrchen berührt, und zwar nicht nur einmal, sondern ich glaube mindestens zwei oder dreimal, zählt die Pflanze sozusagen mit. Und erst wenn dreimal ein Signal kommt, dann schnappt sie zu und schließt sich innerhalb von wenigen Sekunden und fängt das Insekt eben ein. Und dann werden Verdauungssäfte frei und die verdauen das Insekt eben in der Pflanze und der Stickstoff geht in die Pflanze. Das ist so das, was man so typisch kennt. Was man hier aber auch häufig sieht und kaufen kann, das ist der Morgentau zum Beispiel. Das sind so Klebefallen. Die haben so sieht aus, als wären die immer nass mit so dicken Tropfenperlen auf der Blattoberfläche. Und das ist eben wie Klebstoff. Und da kommt dann ein Insekt, landet da drauf, weil es denkt, hier ist lecker Nektar, den ich trinken kann. Zucker finde ich gut. Und dann klebt das Insekt fest und dann wird es eben auch verdaut auf der Pflanze. Und dann gibt es noch eine Sorte, an die, glaube ich, die meisten Leute nicht sofort denken, wenn sie an fleischfressende Pflanzen denken, weil sie auch hier bei uns gar nicht so häufig sind. Die findet man viel häufiger in tropischen Urwäldern. Das sind die Krugpflanzen, auf Englisch die Pitcher Plants. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt so einen Krug bilden, einen tiefen Becher. Und der ist oben super rutschig. Also das ist so ein Becher, also der ist ungefähr Also, die gibt es in unterschiedlichen Größen, aber ungefähr so lang wie eine Hand lang ist, mit so einem Durchmesser, ungefähr so, wie wenn man seinen Finger so zu so einem OK-Zeichen zusammen macht, so den Ring, den man aus Zeigefinger und Daumen machen kann, ungefähr so groß ist oben die Öffnung bei einigen Pflanzen. Es gibt natürlich kleinere und es gibt ein bisschen größere. Aber so sind ungefähr die Dimensionen, also so ein langer Schlauch, und oben am Rand sind diese Pflanzen super rutschig. Das heißt, wenn da so ein Insekt drauf landet und an dem Rand lang krabbelt, dann rutscht es einfach ab und fällt in diesen Becher rein. Und in dem Becher dann, an den Außenwänden, sind Borsten, die entgegen der Richtung sind, in die das Insekt eigentlich rauskrabbeln möchte. Also sie sind alle nach unten gerichtet, sodass, wenn das Insekt hochkrabbeln will, das wie gegen so einen Klettverschluss anläuft, der in die falsche Richtung geht und das nicht rauskommt. Es kann sich nicht daran festhalten, sondern es fällt immer leichter nach unten, als dass es nach oben wieder rauskrabbeln kann. Und dann sind ganz unten am Ende von dieser Falle ist halt so eine, steht so ein bisschen Flüssigkeit. Da sind dann wieder die Enzyme drin, die das ganze Insekt verdauen. Und ganz wichtig, weil das ist ja im Prinzip so ein offener Becher. Und wenn es regnet, dann würde das ganze Ding volllaufen und nicht mehr funktionieren, weil dann einfach die Insekten oben schwimmen würden und dann würden wir an den Rand kommen und abhauen. Deswegen haben die oft drüber noch so ein Dachblatt. Also so ein Blatt, was so leicht angehoben über dem Ding ist, sodass Regentropfen nicht so sehr da reinfallen, aber eben Insekten da drunter kriechen können, angelockt werden, zum Beispiel durch Gerüche und sowas, und dann da reinfallen. Und jetzt, wenn man sich so die Vielfalt bei diesen Krugpflanzen anguckt, bei diesen fleischfressenden Pflanzen, dann bemerkt man, dass das ganz unterschiedliche Bauformen von denen gibt. Es gibt welche, die sind eben glatt und rund, aber es gibt auch welche, die sind voller Einkerbung oder die sind sehr breit. Und da ist die Frage, warum? Warum gibt es nicht, ne, Evolution sucht sich doch einmal, also nicht, das ist ein bisschen sehr vereinfacht gesagt, aber es gibt eine Tendenz dazu, die optimale Lösung immer wieder auszubilden. Und wenn es quasi eine perfekte Lösung gibt, die am wenigsten Energie kostet zu machen, aber Insekten fängt, dann sollte das doch die sein, die geformt wird. Also warum gibt es da diese Diversität? Und das haben sich ForscherInnen aus dem Botanischen Garten in Oxford auch gefragt. Und die haben wieder ein Modell gemacht. Hatten wir heute vorher schon in der Story um das mit dem Waldsterben. Die haben ein mathematisches Modell entworfen, um herauszukriegen, welche Auswirkungen diese verschiedenen Geometrien haben, also diese verschiedenen Wuchsformen von diesen Krugpflanzen, auf die Insekten, die darüber krabbeln. Also was ist besonders wahrscheinlich, dass die Insekten da reinfallen, je nachdem, welches Insekt das ist. Und sie konnten da vor allem auch ganz Extremfälle analysieren oder berechnen, die es eben in der Natur so nicht gibt, um einfach rauszukriegen, so, was sind die Grenzen von diesem System? Kann es eine Pflanze geben, die besonders groß ist oder die sechseckig ist oder so? Hat das irgendwelche Vorteile oder nicht? Und so konnten sie dann am Ende rausfinden, dass und was sie noch berechnen konnten bei diesem ganzen Modell, sie konnten berechnen, wie viel Energie das ungefähr die Pflanze kosten würde, diese Form auszubilden. Ne? Denn je komplexer das ist, umso mehr Energie kostet es die Pflanze, diese komplexe Form zu bilden, anstatt einer einfacheren Form, weil es eben mehr Regulation bedarf, mehr Koordination bei der Zellentwicklung und so weiter. Deswegen gibt es da einen Trade-off. Und das konnten die eben analysieren und sie fanden raus, dass die Pflanzen jede für sich ihr Optimum gefunden haben, nämlich basierend darauf, welche Art von Insekten sie fangen wollen. Deswegen gibt es quasi, wenn man sich anguckt, Fangquote pro Energiekosten, dann sind die alle ziemlich nah am Optimum, diese Pflanzen, auch wenn die alle sehr unterschiedlich aussehen, weil sie sich eben auf unterschiedliche Nischen spezialisiert haben. Das heißt also immer so, welche Art von Insekten da sind. Also zum Beispiel Flugameisen oder irgendwelche Käfer oder Fliegen oder Bienen oder Wespen. Je nachdem, was es dort für Insekten gibt, wo diese Pflanzen wachsen, haben sie sich angepasst in ihrer Geometrie an speziell diese unterschiedlichen Insekten. Und das konnten eben die ForscherInnen zeigen mit ihrem Modell und den Beobachtungen, die es dazu gibt. Und das Ganze hat mich an die Darwin-Finken erinnert, die man wahrscheinlich noch aus dem Biounterricht kennt oder so. Darwin hat damals beschrieben, dass es eine Vielzahl von Finken gibt, also den Vögeln, die alle eigentlich eng miteinander verwandt sind, aber sehr unterschiedliche Schnabelformen haben. Und auch das hat er, also er hat das zurückgeführt auf die evolutionäre Anpassung an ihre Nahrung. Also die Finken, die kleine, harte Samen aufgeknackt haben, die hatten eben sehr feste, kurze, dicke Schnäbel. Und solche, die zum Beispiel Insekten aufgepickt haben, die hatten sehr lange, spitze und dünne Schnäbel. Und so hat er den Zusammenhang hergestellt zwischen dem Nahrungsangebot, was es eben gibt für die Finken, und der evolutionären Anpassung der Finken an ihr Nahrungsangebot. Und das Gleiche sehen wir eben auch in diesen Krugpflanzen. Das in einer sehr schönen Studie, die die evolutionäre Anpassung, die sehr schön Mathematik und Biologie miteinander kombiniert und zeigt, dass es eben immer wieder so ein schlaues Optimum sich ergibt, ohne dass die Pflanzen oder irgendetwas das gezielt will, sondern das ist einfach die beste Lösung für das Problem, was da gerade vorliegt in der biologischen Nische, in der diese Pflanze wächst. Genau. Das war das zum, das war, warum fleischfressende Pflanzen, warum die Krugpflanzen alle so unterschiedlich aussehen, obwohl sie doch eigentlich alle das gleiche machen, nämlich Insekten fangen. Und jetzt hören wir 6 Liter GTR von The Chats. Das war Punkrock aus Sunshine Coast in Queensland in Australien. Und wie mit einem 6 Liter GTR sind auch wir auf der Zielgeraden und düsen jetzt durch ein paar Schnellmeldungen aus dem aus der Wissenschaft. Dinge, die mir so untergekommen sind, die ich irgendwie spannend fand, aber nicht spannend genug, dass ich sehr viel mehr darüber zu erzählen habe. Und das erste Thema in unserem Ticker sind Dohlen. Diese Dohlen sind Vögel, die sich sehr schnell Freunde, neue Freunde suchen, wenn es um Futter geht. Aber bei Familie, da kennen die nix. Mit denen bleiben die zusammen. Dohlenblut ist dicker als Wasser, könnte man auch sagen. Und in diesem Experiment haben VerhaltensforscherInnen eine größere Gruppe von Dohlen mit so NFC-Chips ausgestattet und dadurch in zwei Gruppen geteilt. Es gab die Gruppe A und die Gruppe B. Und die war zufällig gemischt. Und immer wenn zwei Tiere aus der Gruppe A oder zwei Tiere aus der Gruppe B zu so einem Futterautomat gekommen sind, dann gab's Futter. Aber wenn A und B da war, gab's kein Futter. Und das haben die Dohlen sehr schnell kapiert, dass manche von den Dohlen Futter bedeuten und manche von denen nicht. Und auf einmal hingen die dann nur noch mit ihren Dohlenkumpels rum und haben ihre alten Freunde, mit denen sie früher rumgehangen haben, aber bei denen es kein Futter gab, sehr schnell vergessen und sich eben neue Freunde gesucht. Was dafür spricht, dass sie eben sehr schnell kapieren, wie man das Problem löst, dass sie eben Futter haben wollen. Aber wenn es dann um Familie ging, waren sie nicht so wählerisch. Da haben sie, auch wenn die quasi die AB-Zuteilung Familien zerrissen hat und Geschwister oder Eltern und Kinddohlen in unterschiedlichen Gruppen waren, sind sie trotzdem beieinander geblieben und haben eben in Kauf genommen, dass es dann weniger Futter gibt. Aber familiäre Bande ist stärker als zu Kooperation, um Futter zu kriegen. Und das Ganze hilft eben ForscherInnen dabei, besser zu verstehen, wie sich aus individuellen Entscheidungen von einzelnen Tieren oder Menschen, also von Einzelnen, wie sich Entscheidungen von Einzelnen darauf auswirken, wie die gesamte Gesellschaftsstruktur eben funktioniert. Also aus den individuellen Entscheidungen der Dohlen, mit wem hänge ich hier rum, haben sich dann eben ganze größere Strukturen gebildet von Gruppen von Dohlen, die nicht mehr mit anderen Dohlen interagieren. Und das Ganze ist von Kings et al. In Nature Communications erschienen. Der nächste Tickerpunkt ist ein neues Anbausystem für die Landwirtschaft auf dem Meer. Das fand ich ganz cool, denn ein ständig genanntes Problem in der Landwirtschaft oder in unserem Nahrungsmittelproduktionssystem, wie es in Fancy heißt, ist, dass wir nicht genug Land haben. Denn wir sind eine wachsende Weltbevölkerung und die Produktivität pro Quadratmeter oder pro Quadratmeter Agrarfläche, die ist halt einfach begrenzt. Wir können nicht beliebig vervielfachen, was wir auf dem gleichen Land anbauen können. Und dann kommen eben noch so Dinge dazu wie so Klimawandel und so, die halt die verfügbare Fläche reduzieren. Das heißt also, es gibt nicht genug Land für Landwirtschaft auf lange Sicht. Und da ist so ein Traum, den man schon lange hat, dass man einfach aufs Meer geht und dann auf dem Meer Landwirtschaft betreibt. Denn auf dem Meer ist viel Fläche, auf dem Meer ist viel Sonnenlicht. Das ist eigentlich super für Pflanzen, gibt nur so ein kleines Problem. Salzwasser, nicht so gut für die meisten Pflanzen. Und auch sowas wie Boden und Dinge, wo Pflanzen ihre Wurzeln reinstecken können, auch nicht so gut auf dem Meer. Also muss man sich da irgendwas ausdenken. Und ein neuer Prototyp, den ForscherInnen entwickelt haben, ist, dass man Solarenergie, also einfach Sonneneinstrahlung benutzt, damit sich Wasser verdampft. Und der Wasserdampf, der zieht dann hoch und kondensiert dann in Schwämmen. Und in diesen Schwämmen wachsen eben Pflanzen, die dort mit ihren Wurzeln reinwachsen können. Und die kriegen dann eben sauberes, salzarmes Wasser, in dem sie wachsen können. Und kriegen Sonnenlicht von oben und können so eben wunderbar in einem erdfreien System, also ohne Boden, in einem bodenfreien System wachsen. Mit nur Salzwasser als Input, was eben durch Sonnenlicht gereinigt wird. Ist an sich super cool. In dem Experiment, was sie gemacht haben, überlebten 80% der Pflanzen die relativ harschen Bedingungen, an die diese Pflanzen halt auch nicht angepasst waren. Allerdings muss man bei all diesen Dingen immer sagen, und ich finde, das fehlt oft in den cool designten Feature-Videos von irgendwelchen populärwissenschaftlichen Blogs und sonst was, dass das, was man da anbaut, eigentlich immer nur Salate sind. Vielleicht mal ein paar Kräuter oder so, wenn man richtig, richtig Glück hat, mal eine Tomate, aber nichts, was nennenswert Kalorien hat, also nennenswert zur Ernährung der Bevölkerung beiträgt. Denn sowas wie Kartoffeln, wie Getreide, wie Reis kann man in diesem System noch nicht anbauen. Das kann man noch nicht in den Weltraumkapselsystemen anbauen. Das kann man nicht in den schwimmenden Gärten auf dem Meer anbauen. Das kann man nicht in hydroponischen Systemen, in vertikalen Farmen anbauen. Also das, was uns satt macht, das, was uns am Leben hält, das, was uns die Kalorien gibt aus Pflanzen, das können wir noch nicht in solchen erdfreien Systemen anbauen, sondern immer nur Dinge, die im Prinzip nur Blattmasse machen. Trotzdem cool, vielleicht können wir unseren ganzen Basilikum demnächst auf dem Mittelmeer ziehen, anstatt auf dem Land. Wird vielleicht ein bisschen helfen, aber auf jeden Fall ein technisch cooles Konzept. Und das letzte kleine Forschungskracherchen, das letzte bisschen Forschung, was ich heute habe, trägt die Überschrift: Eine Krabbe ist nicht einfach nur eine Krabbe. In der Biologie gibt es eigentlich eine Wahrheit, die man in allen Fächern der Biologie immer sagen kann: Es ist immer komplizierter, als man denkt. Wenn man so ein bisschen historisch zurückguckt, haben wir gedacht, als wir verstanden haben, dass es Gene gibt, dass wir damit alles erklären können. Das Genom, das hält die Erbinformation, damit können wir erklären, wie groß ein Organismus wird, welche Farbe der hat und wie der mit seiner Umwelt interagiert. Aber dann hat man sich das genauer angeguckt und hat man gesagt, es gibt ja noch das Genom, das existiert ja nicht einfach so, sondern es wird ja abgelesen. Da wird der RNA draus gemacht, das wird ja transkribiert. Da gibt es also noch das Transkriptom, also die Qualität und Quantität von RNA-Molekülen, die von der DNA kommen. Denn wenn ein Gen in der DNA ganz oft abgelesen wird, hat das andere Auswirkungen, als wenn es ganz wenig abgelesen wird. Das heißt also, gibt es Transkriptom. Da hat man gesagt, okay, dann analysieren wir halt das Transkriptom. Damit können wir eigentlich alles erklären. Wir schauen uns an, wie oft wird das abgelesen auf der DNA, und dann wissen wir, wie stark die Pflanze oder der Organismus das jetzt hier gerade macht. Was auch immer der gerade macht. Aber dann hat man gemerkt, das Transkriptom, das ist ja nicht das, was die Arbeit macht. Das machen ja die Proteine, die gemacht werden, wenn die RNA abgelesen wird. Dann werden ja Proteine gebildet, die Enzyme, die die ganze Arbeit machen in der Pflanze. Und da gibt es einen Disconnect. Das heißt nicht nur, weil es ganz viele RNA-Moleküle gibt, dass dann auch ganz viel von den Proteinen gemacht wird, sondern da gibt es noch andere regulatorische Mechanismen, andere Dinge, die das beeinflussen. Man sagt, ja gut, dann messen wir halt einfach alle Proteine. Kein Problem. Dann machen wir Proteom-Analysen. Schauen uns einfach an, welche Proteine hängen darum, welche Enzyme, dann können wir daraus sagen, was in diesem Organismus passiert. Und dann, aber die Proteine, die machen zwar die Arbeit, aber die setzen ja Stoffe um. Die haben ja Metabolite, also die haben ja Moleküle, die sich an das Enzym ranbinden, dann wird was gemacht mit dem Molekül und dann ist ein anderes Molekül da, was umgewandelt worden ist. Und da hängt es ja davon ab, wie schnell die Enzyme sind und nicht so viel davon, wie viel davon da ist, sondern ganz andere Faktoren, die beeinflussen, wie diese Reaktionen ablaufen. Also hat man das ganze Metabolom untersucht. Und da hat man irgendwann gesagt, bei komplexeren, größeren Organismen so, hey, es ist ja nicht nur ein Organismus, da gibt es ja auch noch das Mikrobiom, zum Beispiel, was so ein Mensch in seinem Darm mit sich herumträgt. Die ganzen Bakterien, die da drin sind, die haben einen großen Einfluss darauf, wie der Mensch sich fühlt und wie der Mensch mit seiner Umwelt interagiert. Also müssen wir das mal analysieren. Und das heißt also, es gibt schon etliche Ebenen von Komplexität. Und jetzt haben sich MeeresforscherInnen gedacht, so, ja, das ist ja eigentlich nicht alles, das Mikrobiom. So ein Tier ist ja auch beeinflusst zum Beispiel von seinen Parasiten, gerade im Meer. Die Fische zum Beispiel, die können in ihren Kiemen Fadenwürmer haben, Bandwürmer haben, Saugwürmer haben, Asseln oder sogar Krebstiere, die in diesen Tieren drin leben. Und all diese Parasiten haben krassen Einfluss auf die Biologie von diesen Fischen. Da gibt es zum Beispiel Korallenfische, die, wenn sie von einem bestimmten Parasiten befallen sind, ihr Futter nur noch in ihrem Korallenriff suchen und nicht mehr davon wegschwimmen. Und das ändert halt die Art, wie sie sich ernähren und damit, wie sie wachsen und mit welchen anderen Fischen sie interagieren. Das alles hängt mit dem Parasiten zusammen. Wenn der Parasit nicht da ist, verhält sich der Fisch anders, als wenn der Parasit da ist. Das heißt also, die ForscherInnen haben gesagt, sie brauchen eigentlich nicht, also wir brauchen quasi noch eine Ebene, eine weitere. Und das heißt, Tiere sind nicht nur einzelne Individuen, ein Ding, sondern sie sind ein, jedes Tier, jede Krabbe ist ein Ökosystem aus Mikroorganismen und Makroorganismen, aus Parasiten und allem, was auf denen drauf lebt. Also es sind so kleine Welten für sich, die herumlaufen. Und wenn wir wirklich verstehen wollen, wie die funktionieren und wie da die Zusammenhänge sind, dann müssen wir uns das alles angucken und nicht nur das Genom der Krabbe, sondern wir müssen uns anschauen, was hängt auf der Krabbe drauf und was anderes lebt noch in der Krabbe drin, um zu verstehen, wie diese Krabbe funktioniert. Fand ich einen ganz interessanten Gedanken, dass wir alle keine Individuen sind. Wir sind alles laufende Ökosysteme. Und mit diesem schönen Gedanken, dass wir alles Ökosysteme sind, hören wir uns jetzt das nächste Lied an von Fu Manchu, ein Klassiker. Wir hören jetzt Travel Agent. Und das war's. Das war eine Stunde Forschungskrach. Ich habe auch fast gar nicht überzogen. 4 Minuten vielleicht, 5 Minuten. Wir haben heute gelernt, dass wir anders mit dem Wald wirtschaften müssen, damit dieser widerstandsfähiger wird. Wir haben gelernt, dass ForscherInnen sich am liebsten mit Organismen beschäftigen, die einfach zu finden sind. Und dass fleischfressende Pflanzen sich optimal an ihre Beute anpassen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Sagt weiter, dass es das hier gibt und dass es euch gefallen hat. Ich versuche das jetzt ein bisschen regelmäßiger auf die Beine zu stellen. Ich hoffe, ich plane so einmal im Monat an. Fände ich sehr schön. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne Feedback. Da, wo ihr diesen Link gefunden habt, da findet ihr auch eine Möglichkeit, mir Feedback zu geben. Ansonsten auf Mastodon, @Joram@MastodonSocial oder auf Bluesky. Das ist ja jetzt auch irgendwie angesagt. Da findet ihr mich auch einfach als Joram oder der Joram oder ich weiß es nicht. Jedenfalls auf Bluesky findet er mich auch irgendwie. Ja, sagt mir, wie ihr das Ganze findet, ob euch das gefallen hat. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Wir hören jetzt zum Abschluss noch einmal einfach, weil ich es mir selber so viel Spaß macht, nochmal den kleinen Jingle. Ein kleines Liedchen zum Abschluss noch und dann geht dieser Stream aus. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann. 1, 2, 3, 4.
We discover new science.
Science?
Science.
We must have music.
Play some happy music.
Say some fucking science shit.